Dazu begrüßt Sie André Stiefenhofer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wieder mit uns den Katechismus der katholischen Kirche betrachten wollen. Unser Thema zurzeit am Donnerstag ist immer das Gebet und wir haben das letzte Mal schon einen neuen Artikel angefangen, nämlich den Kampf des Betens. Das Thema heute: Einwände gegen das Gebet. Zu Gast dazu ist wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Stiefenhofer, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pfarrer Rellstab, wie immer am Anfang der Sendung eine kurze Zusammenfassung. In welchem Zusammenhang stehen wir gerade im Katechismus?
Ja, nachdem wir die drei verschiedenen Arten des Gebetes, nämlich das mündliche Gebet, das betrachtende Gebet und das innere Gebet, ziemlich eingehend behandelt haben, geht der Katechismus jetzt weiter und wird sehr konkret, wie es uns allen geht, mit dem Kampf des Betens. Er gibt jetzt gerade dann die Einwände, die gegen das Gebet hervorgebracht werden können. Später dann kommen noch weitere Schwierigkeiten, denen wir im Gebet begegnen, wie zum Beispiel die Zerstreuungen oder die mangelnde Wachsamkeit und so weiter, die Trockenheit, die es geben kann. Solche Schwierigkeiten, die wir alle ja kennen im Gebet, die werden jetzt konkret auch im Katechismus behandelt und aufgezeigt, dass halt das auch irgendwie zum Gebet gehört und dass es aber auch einen Weg gibt, um all diese Dinge zu überwinden.
Sind wir also gespannt, wie wir da auch praktische Ratschläge für unser Leben aus dem Katechismus bekommen können. Liebe Zuhörer, wir befinden uns auf der Seite 683 im Katechismus der katholischen Kirche. Wenn Sie einen solchen zur Hand haben, darf ich Sie jetzt einladen, ihn aufzuschlagen. 683, der Abschnitt 2726, Einwände gegen das Gebet. Im Kampf des Betens haben wir uns mit falschen Auffassungen über das Gebet auseinanderzusetzen, die wir in uns selbst und in unserer Umwelt vorfinden. Manche sehen im Gebet lediglich einen psychologischen Vorgang, andere ein Bemühen der Sammlung, um zu innerer Leere zu gelangen. Wieder andere schreiben das Beten in rituellen Haltungen und Worten fest. Viele Christen sehen unbewusst im Gebet eine Beschäftigung, die sich mit all dem, was sie zu tun haben, nicht vereinbaren lässt. Sie haben keine Zeit. Und diejenigen, die im Gebet nach Gott suchen, werden schnell entmutigt, weil sie nicht wissen, dass das Gebet auch vom Heiligen Geist und nicht allein von ihnen kommt.
Ja, die Leute, die diesen Abschnitt geschrieben haben, die kennen ein bisschen die Probleme rund um das Gebet. Und wir alle wissen ja, wie oft auch Leute sagen, dass das Gebet ja irgendwo sinnlos ist und sie keine Zeit dazu haben. Und wir wissen auch von asiatischen Religionen her, dass da ganz eine andere Form des Gebetes gepflegt wird. Und darauf, eigentlich auf solche falsche Auffassungen über das Gebet, geht der Katechismus in diesem Abschnitt ein. Also er sagt einmal, dass zum Kampf des Betens schon einmal der Kampf gegen solche falsche Auffassungen gehört. Wir müssen also uns immer wieder erwehren, dass wir solchen falschen Vorstellungen, was Gebet ist, entgegentreten, damit wir eben die richtigen Auffassungen des Gebetes pflegen können und dass wir uns nicht einfach wegen irgendwelchen Ausreden oder anderen Vorstellungen vom Gebet distanzieren. Dann wird der Katechismus sehr konkret. Es sind falsche Auffassungen, die wir uns selbst haben und auch in unserer Umwelt. Konkret ist das zum Beispiel, dass gesagt wird, das Gebet sei ja nur ein psychologischer Vorgang. Also es geht da um nicht mehr als einfach etwas, dass ich mich mit selber beschäftige, eine Selbstheilung, eine innere psychologische Dynamik, die das Gebet hat. Abgesehen davon ist ja das auch nicht schlecht, wenn wir uns psychologisch mit dem Gebet auseinandersetzen oder im Gebet uns psychologisch mit uns selber auseinandersetzen. Obwohl es natürlich nicht eine richtige Vorstellung ist von Gebet, kann das aber durchaus auch helfen, um irgendwo zur Ruhe zu kommen. Dann eine falsche Auffassung ist auch das Bemühen der Sammlung, um zur inneren Leere zu gelangen. Das ist vor allem aus asiatischen Religionen, Buddhismus und so weiter, Zen-Meditationen der Fall. Da versucht man ja innerlich ganz leer zu werden, um sich zu öffnen. Damit, das ist aber eben immer ein bisschen eine gefährliche Sache. Wir Christen machen uns nicht einfach leer, sondern wir füllen uns immer wieder mit Jesus Christus. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied gegenüber den asiatischen Techniken und Methoden der Meditation.
Darf ich hier vielleicht kurz einhaken?
Gerne.
Man sieht ja auch immer in katholischen Gemeindezentren Yoga-Angebote. Ist sowas nicht gefährlich dann in dem Fall?
Meiner Ansicht nach ist das sehr gefährlich. Und meiner Ansicht nach hätten solche Dinge keinen Platz in solchen katholischen Bildungszentren. Weil eben grundsätzlich, es ist falsch, aufgrund einer Technik sich leer machen zu wollen. Natürlich versuchen die dann schon, das ein bisschen zu verchristlichen und sich dann vermehrt auf Gott auszurichten, auf den dreifaltigen Gott. Aber Ziel ist es doch einfach, leer zu werden. Und bei dieser Übung, sich leer zu machen, was durchaus gelingt, öffnet man alle Türen des Herzens. Und dann, wenn man sich eben nicht ganz konkret auf Christus ausrichtet oder auf den dreifaltigen Gott, dann können natürlich auch andere Götter, Götzen, dann vor allem auch der Widersacher, können eindringen. Und dann kann das Ganze einem eben auf ganz falsche Gebiete, auf falsche Wege, auf falsche Fährten führen. Und deshalb würde ich da sehr, sehr skeptisch sein. Ich würde also so etwas nie machen, solche Yoga-Meditationen, Zen-Meditationen. Ich kann das nicht mit meinem christlichen Glauben vereinbaren. Ich bete Gott an und ich suche nicht irgendwie eine rituelle Haltung oder Worte, wie es dann beim nächsten Einwand der falschen Auffassungen heißt, sondern ich bete einfach mit der Kirche den Herrn an, auf die vielfältige Art und Weise, wie wir es im Katechismus schon bereits gesehen haben, ganz besonders auch natürlich in der eucharistischen Anbetung, wo ich ganz genau weiß, ich spreche mit dem dreifaltigen Gott und da kann kein anderer Götze irgendwie hineinkommen. Also das ist dann,
genau.
Bitte?
Dann fahren Sie fort mit den weiteren Ausführungen, genau.
Jawohl, das ist also wieder ein anderes, eben die rituellen Haltungen und die Worte. Man muss da ganz bestimmte Haltungen annehmen. Das ist halt auch in dieser Yoga- und Zen-Meditation der Fall. Ich bin da nicht Spezialist, ich weiß nicht ganz genau, wie das geht, das muss ich zugeben. Aber auch die Worte da mit dem Om sprechen und wie das alles geht, das ist für mich alles nicht die christliche Form des Gebetes und auch nicht die christliche Form der Meditation. Wie gesagt, es ist für uns Christen ganz wichtig, dass wir uns immer wieder auf Christus und den dreifaltigen Gott ausrichten. Und schließlich noch eine falsche Auffassung, die vor allem in uns selber immer wieder hochkommt. Ich habe keine Zeit für das Gebet. Ich muss so viele andere Dinge machen, wann sollte ich auch noch beten? Und deshalb kommt dann das Gebet zu kurz. Wir haben aber gesehen im Katechismus der katholischen Kirche, dass man sich immer wieder auch ganz bewusst Zeit nehmen soll für das Gebet. Und das ist halt doch auch immer wieder ein Kampf, dass man halt gewisse Dinge zurücksteckt. Also wenn man sich überlegt, wie viel Zeit, dass man für den Medienkonsum im Tag braucht, dann könnte man vielleicht dort etwas weniger Medien konsumieren, zum Beispiel Fernsehen oder auch Radio hören oder was auch immer. Vielleicht nicht gerade Radio Horeb, aber andere Radiostationen, die nicht so tief gehen wie jetzt Radio Horeb. Mit Computer, was man dort für Zeit verliert. Und dort ein bisschen ansetzen und sagen, gut, ich verzichte auf mein Abendprogramm oder ich schalte den Fernseher erst an, nachdem ich mein Gebet gemacht habe. Und zuerst gehe ich dann ins Gebet und dann hat jeder seine Zeit. Es muss manchmal am frühen Morgen sein oder am späteren Abend, wenn die Kinder im Bett sind oder noch nicht aufgestanden sind. Das muss halt jeder ein bisschen sich einordnen. Aber grundsätzlich sollte man schon ein bisschen Zeit finden. Ich glaube, das ist wirklich eine Ausrede, wenn man sagt, ich habe keine Zeit für das Gebet. Man kann sich die Zeit schaffen. Man kann zum Beispiel auch, wenn man einkaufen geht, noch einen Abstecher machen in die Kirche und dort vielleicht 5 Minuten einfach in der Stille verweilen. Das wäre eine ganz gute Sache. Und dann hätte man einfach 5 ganz wichtige Minuten, wollte ich sagen, in denen man sich wieder innerlich aufbauen kann, in denen man sich wieder innerlich auch spüren kann vor Gott und die Kraft Gottes wieder in den eigenen Gliedern fließt. Also das sind solche Einwände, falsche Auffassungen über das Gebet, die ganz wichtig sind, dass man die ein bisschen durchschaut, damit man nicht ihnen auf den Leim kriecht.
Wir haben uns auch den Geisteshaltungen dieser Welt zu stellen. Wenn wir nicht wachsam sind, dringen sie bei uns ein. So etwa die Ansicht, dass nur das wahr ist, was durch Vernunft und Wissenschaft nachgeprüft werden kann. Dagegen steht aber, dass Beten ein Mysterium ist, das unser Bewusstes und Unbewusstes übersteigt. Eine andere Ansicht hält nur Produktion und Gewinn für wertvoll und damit Beten für nutzlos, weil unproduktiv. Für eine weitere Meinung sind Sinnlichkeit und Bequemlichkeit Maßstab des wahren Guten und Schönen. Dagegen aber will das Gebet, das Liebe zur Schönheit ist, die Herrlichkeit des lebendigen und wahren Gottes über alles lieben. Schließlich wird das Gebet aus Angst vor Betriebsamkeit als Weltflucht dargestellt. Doch ist das christliche Gebet nicht ein Rückzug aus der Geschichte. Es ist auch kein Bruch mit dem Leben.
Jawohl. Hier gehen wieder ähnliche falsche Auffassungen, falsche Geisteshaltungen, die uns vom Gebet abhalten können, die werden vom Katechismus hier aufgeführt. Geisteshaltung dieser Welt, den wir uns immer wieder stellen müssen, sagt der Katechismus. So ist zum Beispiel die Ansicht sehr bekannt, dass man nur mit dem nur das glauben kann, was man mit Vernunft und Wissenschaft nachprüfen kann. Das höre ich sogar von meinen Schülern in der dritten, vierten, fünften Klasse. Die sagen, ich glaube nur, was ich tasten kann, was ich sehe, was ich berühren kann. Das kommt natürlich dann auch von ihren Eltern her. Das ist klar, das wissen sie selber noch nicht. Die Kinder haben dann für sich einen besseren Zugang zum Glauben, weil sie noch zu wenig oder weniger das alles so vernunftmäßig durchdenken. Und das ist ein großes Problem natürlich seit der Aufklärung, dass wir das Gefühl haben, wir müssen überall ganz wissenschaftlich sein und alles nur Vernünftige hat Bestand und alles andere, was man nicht beweisen kann, mathematisch beweisen kann, das darf nicht sein. Aber da kann man einfach sagen, natürlich kann ich nicht die Existenz Gottes mathematisch beweisen, ich kann aber genauso wenig die Nicht-Existenz Gottes mathematisch beweisen. Also sind wir da wieder quitt und deshalb ist ganz klar, dass Glaube halt immer mit einem Mysterium, mit einem Geheimnis zu tun hat, dem ich mich anvertraue. Glaube ist Feststehen in dem, was man nicht sieht, überzeugt sein von Dingen, die man sich erhofft. So definiert es der Hebräerbrief. Man kann nicht alles eben beweisen, aber im Glauben übergibt man sich einem größeren Geheimnis. Und das ist auch ganz wichtig für das Gebet. Im Gebet, da haben wir Kontakt mit diesem Geheimnis. Da vertrauen wir uns diesem übernatürlichen Geheimnis an. So sagt auch der Katechismus, dagegen steht, dass das Beten ein Mysterium ist, das unser Bewusstes und Unbewusstes übersteigt. Ja, nur wenn ich mich im Glauben an Gott wende, kann ich überhaupt eine Gotteserfahrung machen. Wenn ich immer mit meiner Vernunft und mit der Wissenschaft quasi eine Barriere vor Gott mache und gar nicht mir selber, meine Seele ermögliche, mit Gott in Kontakt zu treten, weil ich alles schon vom Verstand her siebe, dann wird nie eine Gotteserfahrung möglich sein. Und deshalb ist es ein Übersteigen des Bewussten und des Unbewussten. Ich gebe mich hin, ich übergebe mich einem Geheimnis. Dann eine andere falsche Geisteshaltung oder eine Geisteshaltung dieser Welt, die sagt, nur was produktiv ist und Gewinn bringt, kann wertvoll sein. Und deshalb ist natürlich dann das Beten nutzlos, weil es unproduktiv ist. Das kann natürlich auch nur jemand sagen, der noch nie gebetet hat. Denn jeder Mensch, der betet, weiß, wie produktiv das ihm letztlich ist. Wenn ich ganz viel zu erledigen hätte, ich sehe, da ist noch dies und jenes und das zu machen und ich mag einfach im Moment nicht, dann kann ich mich ins Gebet zurückziehen und erhalte dort wieder die Kraft und kann dann all die anderen Dinge viel schneller machen als ohne das Gebet. Das sind Erfahrungen, die jeder betende Mensch immer wieder macht. Also alles andere als unproduktiv. Das Gebet ist etwas vom Allerproduktivsten. Und das Gebet sollte im Grunde genommen wirklich unser tägliches Handeln in allen Bereichen immer wieder begleiten. Der Heilige Geist, gerade auch bei Prüfungen, kann Wunder wirken. Gerade in Momenten, wo ich halt mich nicht mehr auf mich selber verlassen kann. Und das ist gut, dass ich mich nicht auf mich selber verlassen kann, weil man immer etwas nicht wüsste, aber der Heilige Geist kann einem ein Wissen übernatürlicher Art eingeben, dass dann halt eine Prüfung gut herauskommt, obwohl ich menschlich gesehen dafür gar nicht genügend vorbereitet bin. Also das Gebet als wirklich sehr produktive Sache. Aber es wird oft gesagt, es ist nicht produktiv und es wirft keinen sichtbaren Gewinn in barer Münze ab und deshalb ist es nutzlos. Dann eine weitere Geisteshaltung dieser Welt wird hier im Katechismus insofern bezeugt, für eine weitere Meinung sind Sinnlichkeit und Bequemlichkeit Maßstab des wahren Guten und Schönen. Alles, was sinnlich ist, was bequem ist, das ist wahr, das ist gut, das ist schön. Das muss man, das ist der Hedonismus, das muss man sich vornehmen. Das ist wichtig. Dagegen aber will das Gebet, dass Liebe zur Schönheit ist, die Herrlichkeit des lebendigen und wahren Gottes über alles lieben. Also Gott ist der einzige wahre, gute, schöne. Und das Gebet bringt das zum Ausdruck. Und daher muss man sich immer wieder von diesem Genießerischen, einfach, dass man alles genießen soll, ohne irgendwelche Verantwortung gegenüber einem Schöpfergott oder gegenüber auch einem anderen Menschen ablegen zu müssen. Das ist eine Fehlhaltung, aber die ist halt sehr stark verbreitet ist in unserer Gesellschaft. Das Gebet zeigt gerade, dass es hier etwas viel Größeres gibt. Im Grunde genommen ist alles Schöne auf dieser Erde nur ein Abklatsch dessen, was Gottes Schönheit ist. Und schließlich ist noch eine vierte Geisteshaltung dieser Welt, die im Katechismus aufgezeigt wird, zu beachten, nämlich, dass das Gebet aus Angst vor Betriebsamkeit als Weltflucht dargestellt wird. Also im Grunde genommen wird dann gesagt, jeder, der betet und der vielleicht ein bisschen mehr betet als andere, der begeht eine Weltflucht, der flüchtet aus dieser Welt. Natürlich muss man sich da auch immer wieder überprüfen, ob das so ist, ob ich aus meiner Verantwortung für diese Welt, die ich natürlich auch habe, fliehe oder ob das Gebet eben wirklich die Begegnung mit Gott ist, die mir auch die Kraft gibt, um mein tägliches Kreuz tragen zu können, um alle Herausforderungen, die mir das Leben stellt, bewältigen zu können. Der Katechismus sagt dagegen, das christliche Gebet ist nicht ein Rückzug aus der Geschichte. Es ist auch kein Bruch mit dem Leben. Natürlich, die großen Gestalten, die wirklich die Welt im Positiven verändert haben, das sind die Heiligen. Und die haben gebetet. Und die haben sie nicht aus der Geschichte herausgenommen, sondern sie haben die Geschichte ganz zentral geprägt. Wenn wir an einen Franziskus von Assisi denken oder einen Dominikus oder andere große Gestalten, wie jetzt auch neulich natürlich die Mutter Teresa von Kalkutta, sie haben die Geschichte doch wesentlich geprägt. Oder auch die großen Politiker, De Gasperi, denen und Schumann. Ja, weiß nicht mehr, die da das Europa aufgebaut haben, das sind wichtige Gestalten, bei denen der Seligsprechungsprozess läuft und die haben doch die Geschichte sehr stark beeinflusst und geprägt. Also es ist kein Bruch, weder mit der Geschichte noch irgendwie mit dem Leben.
In diesem Abschnitt wird auch eine christliche Grundhaltung dargestellt, das Ora et Labora, dass Arbeit erst durch Gebet richtig produktiv ist, dass man, wenn man zu viel arbeitet und zu wenig betet, einfach uneffektiv wird. Das ist ja auch ein vernünftiges Argument dafür zu beten. Sie haben ja vorhin angesprochen, auch im Gespräch mit Ihren Schülern kocht oft die Frage auf, ich glaube nur das, was ich anfasse, und man hat da oft nur dieses Gegenargument, ja, aber man kann es ja auch nicht das Gegenteil beweisen, es könnte Gott ja auch geben. Was für Erfahrungen haben Sie denn mit dem Gebet jetzt ganz persönlich, das Ihnen die Arbeit erleichtert?
Ja, ganz persönlich ist natürlich das Gebet immer die Unterstützung meiner ganzen Arbeit. Sie haben sehr recht, Ora et Labora, bete und arbeiten. Vor allem aber ist für mich das Gebet immer wieder ein innerer Aufsteller mit allen Sorgen, die ich habe, mit allen Problemen, die mir halt im täglichen Leben auch begegnen. Eben auch ein Pfarrer hat seine Sorgen mit den Schäfchen, die nicht ganz so weiß sind, wie sie sollten. Da hat man sehr viel Belastendes, das muss man schon sagen. Oder auch aus der Seelsorge Situationen, die einem wirklich zu Herzen gehen und wo man einfach wie machtlos ist und nicht weiß, was soll man jetzt da raten, was kann man da verändern, was ist da möglich. Und all diese Probleme, die drohen manchmal einen Menschen, auch mich selber, natürlich niederzudrücken. Und wenn ich dann ins Gebet gehe und das einfach wieder Jesus und dem Vater hinlege, dann spüre ich schon eine innere Kraft, die mir dann mir aufhilft und einfach den Mut gibt, auch die Dinge anzupacken, auch wenn sie noch so schlimm aussehen, noch so schwierig erscheinen. Ohne das Gebet, ohne die Beziehung zu Gott wäre das alles wahrscheinlich gar nicht möglich. Könnte ich das sicher nicht.
Gehen wir nun also in den letzten Abschnitt des Abschnitts über die Einwände gegen das Gebet im Katechismus der katholischen Kirche, Abschnitt 2728. Schließlich muss unser Kampf auch dem gelten, was wir als Scheitern im Gebet erleben. Dazu zählen die Entmutigung angesichts unserer Trockenheit, die Traurigkeit, Gott nicht alles gegeben zu haben, weil wir ein großes Vermögen haben, die Enttäuschung darüber, nicht unserem eigenen Willen entsprechend erhört worden zu sein, die Verletzung unseres Stolzes, der sich in der Erbärmlichkeit des Sünders verhärtet, und die Abneigung dagegen, das Gebet ungeschuldet geschenkt zu erhalten. In jedem Fall stellt sich die Frage, wozu beten? Um diese Hindernisse zu besiegen, müssen wir um Demut und Vertrauen und Ausdauer kämpfen.
Der Katechismus spricht hier natürlich die Erfahrung des betenden Menschen aus. Es gibt immer wieder das Gefühl, dass man nicht gut betet, dass man im Beten gescheitert ist, auf unterschiedliche Weise. Der Katechismus zählt einige dieser Dinge auf. Und das führt auch immer wieder zu einem Kampf, dass wir eben nicht aufhören. Also die Dinge, die uns zum Scheitern bringen oder die uns in uns das Gefühl hervorrufen, dass ja alles eben nutzlos ist, dass es nichts bringt, das ist zum Beispiel die Trockenheit. Das gibt halt immer wieder Momente, wo man nicht in die ganz tiefe Liebe Gottes gleich spürt. Das gehört zum geistlichen Leben. Der heilige Ignatius von Loyola spricht sehr eindrücklich darüber, dass es Abschnitte gibt des geistlichen Trostes und der geistlichen Trostlosigkeit, also der Trockenheit. Das kann ja auch in den geistlichen Übungen, die Ignatius anbietet, immer wieder vorkommen. Und dort gerade macht man auch die Erfahrung zwischen dem Hoch und dem Tief im Gebet, in der Betrachtung. Er sagt dann, wenn man in der Trockenheit ist, soll man erstens keine Entscheidungen fällen. Das ist ganz wichtig. Man soll nur, wenn man getröstet ist, wichtige Entscheidungen fällen, weil in der Trockenheit dann eher der Widersacher eine Möglichkeit hat, uns auf falsche Fährte zu führen. Und die Trockenheit soll ganz bewusst auch bekämpft werden. Also wenn das Gebet schwer wird, die stündige Betrachtung, die man in den Exerzitien machen muss, fast nicht zum Aushalten ist, dann soll man gerade noch 5 Minuten anhängen, um wirklich den Kampf des Gebetes zu bestehen und allen Anfechtungen des Widersachers entschieden entgegenzutreten. Und dann soll man sich in der Trockenheit auch immer wieder daran erinnern, dass auch wieder eine Zeit des Trostes kommt und so eben nüchtern das weitermachen und halt das auch einmal aushalten. Es gibt verschiedene Gründe, dass man in die Trockenheit gerät. Auf der einen Seite sagt Ignatius, ist es eine Prüfung Gottes. Er will mal schauen, wie gut, dass wir auch gehen, laufen, wie ein kleines Kind, das jetzt nicht immer die schützenden Hände der Mutter oder des Vaters hat, sondern einmal auf den eigenen Füßen stehen muss. Also er schaut bei uns, wie gut, dass wir jetzt im geistlichen Leben schon vorangekommen sind und wie sehr, dass wir auch einmal ohne seinen dauernden Trost auch treu bleiben und weitergehen. Dann kann aber auch die Trockenheit aufgrund einer Nachlässigkeit im Gebet oder im Gebetsleben, im Glaubensleben kommen. Wenn man zu wenig betet oder wenn man sich ganz auf einen sündigen Pfad begeben hat, wenn man nicht mehr in der Gnade Gottes ist, dann kann sich solche Trockenheit einstellen und dann muss man sich wieder überlegen, was ist da geschehen und wieder umkehren, allenfalls auch natürlich das Beichtsakrament wieder empfangen und dann kann sich dann diese Trockenheit sehr schnell auch wieder in den geistlichen Trost umwandeln. Also das ist die Trockenheit, die wir als Scheitern im Gebet erleben, die aber durchaus wichtig ist, auch für das Wachstum im geistlichen Leben. Auch die Traurigkeit, Gott nicht alles gegeben zu haben, weil wir ein großes Vermögen haben, kann uns immer wieder daran erinnern, dass wir ungenügend sind vor Gott. Ja, wenn man nur halbherzig sein Leben hingibt, wenn man plötzlich merkt man, dass ich mich nicht ganz Gott geschenkt habe, dass ich nicht wirklich für ihn lebe. Und das kann zu einer ganz tiefen geistlichen Traurigkeit führen. Aber diese Traurigkeit, auch hier, kann sehr heilsam sein, wenn ich sie ernst nehme und dann versuche, darauf zu reagieren, indem ich halt mit meiner Hingabe an Gott ernster mache, dass ich halt wirklich ihm alles schenke, alle Bereiche meines Lebens und nicht gewisse Dinge für mich selber zurückbehalten möchte. Ein großes Vermögen, das ist das Bild des reichen Jünglings, der eigentlich Jesus nachfolgen wollte. Und Jesus hat ihm dann gefragt, ob er die Gebote Gottes erfülle. Und der Jüngling hat dann gesagt, er befolge all diese Gebote, die Jesus aufgezählt hat. Und schließlich hat Jesus dann gesagt, ja, dann verkauf all dein Hab und Gut und gib das Geld den Armen, dann komm und folge mir nach. Und dabei hat er dann sich zurückgezogen, weil er eben zu sehr an seinem Geld, am Mammon gehangen ist. Und das kann auch bei uns manchmal zu einer gewissen Traurigkeit kommen, wenn ich merke, ich bin doch irgendwo geizig, ich bin zu sehr habsüchtig, ich will zu wenig auch mein Hab und Gut weggeben, zu wenig mit anderen teilen. Ich merke plötzlich, dass ich noch nicht so weit bin in meinem geistlichen Leben, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Und das kann zu einer gewissen Traurigkeit führen. Wie gesagt, eine heilsame Traurigkeit, die uns dann unter Umständen auch wieder auf bessere Wege führen kann. Ein weiterer Grund, warum wir unser Beten als Scheitern erfahren können, ist die Enttäuschung darüber, nicht unserem eigenen Willen entsprechend erhört worden zu sein. Das ist sicher eine wichtige Form des Scheiterns des Gebetes. Also wenn ich schon lange um irgendetwas gebetet habe und ich merke einfach, es tritt nicht ein. Mein Nachbar ist immer noch derselbe oder mein Ehemann oder meine Ehefrau ist immer noch dieselbe, derselbe. Meine Kinder machen immer noch dieselben Fehler und die Situation, die schwierige Ehekrise ist immer noch vorhanden. Es bessert sich irgendwo nichts. Dann kann das irgendwo dann zu einem gewissen Gefühl führen, ich bin gescheitert, ich mache irgendetwas falsch. Und das kann dann einmal auch wieder abhalten von weiterem Gebet. Und plötzlich ist man versucht zu sagen, ja, das Gebet nützt ja gar nichts. Es muss nur noch irgendein Nachbar kommen und sagen, jetzt hast du die ganze Zeit gebetet und ist ja doch nicht besser geworden. Und dann ist man völlig verunsichert und weiß nicht mehr ein noch aus. Und gerade in solchen Situationen ist dann wichtig, was der Katechismus am Schluss sagt. Da brauchen wir Demut, Vertrauen und Ausdauer. Der Katechismus, das haben wir jetzt mehrmals gesehen, betont diese drei Dinge immer wieder. Man muss sich in Demut unter den Willen Gottes stellen. Man muss sich überlegen, ob das, was ich erbete, wirklich ein geistliches Gut ist, ob es wirklich notwendig ist für das Seelenheil, und dann muss ich auch mit Ausdauer, mit Beharrlichkeit weiterbeten, auch wenn ich das Gefühl habe, es ist noch nicht eingetroffen. Also eine ganz, ganz wichtige Sache, die hier der Katechismus anspricht und die uns Mut machen soll, wirklich immer beharrlich weiter zu beten. Als Beispiel, ich habe das schon mehrmals gesagt, gilt wirklich die heilige Monika, die über Jahrzehnte für ihren Sohn Augustinus beten musste, bis sich der dann endlich bekehrt hat. Solches Beten, solches Beharrlichsein, solches ausdauerndes Beten in Demut und immer wieder neu, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Weil bei Gott sind die Zeiten natürlich ganz anders als bei uns. Bei Gott zählt natürlich im Letzten dann nur das Ende, dass die Seele gerettet wird. Und bei uns, wir haben das Gefühl, es müsse immer sofort gerade gehen. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag sind wie 1000 Jahre. Gottes Zeiten sind ganz andere Zeiten als bei uns. Und das ist wichtig, dass wir das uns manchmal auch wieder vor Augen führen. Manchmal geschieht etwas sehr schnell und manchmal braucht es sehr, sehr lange Zeit. Ein weiterer Grund, warum wir das Gebeten als Scheitern erfahren können, sagt der Katechismus, ist die Verletzung unseres Stolzes. Das ist immer wieder etwas sehr Entscheidendes. Unser Stolz, der ist wirklich etwas Hartnäckiges. Papst Johannes Paul I. hat einmal gesagt, er habe schon 1000 Mal seinen Stolz beerdigt und immer wieder habe er seine Auferstehung erlebt. Der Stolz kommt immer wieder nach vorne. Und wenn wir erzürnt sind, wenn wir wütig werden, wenn wir unter Umständen auch traurig werden oder wenn wir uns wie eine Art rächen wollen und so weiter, wenn wir etwas nicht annehmen können von einem Mitmenschen oder so, dann ist das sehr oft der verletzte Stolz. Und da in die Demut zu gehen, darauf zu achten, wirklich ein also eben zu begreifen, dass Gott auch über Mitmenschen uns seinen Willen offenbaren kann, wie wir das auch im letzten Katechismus gesehen haben, in der letzten Katechismusstunde, das ist dann schon wichtig, dass wir immer wieder so den eigenen Stolz bekämpfen und versuchen, aus der Demut, der demütigen Haltung zu leben. Dann auch die Abneigung dagegen, dass das Gebet ungeschuldet geschenkt zu erhalten. Manchmal habe ich das Gefühl, wir müssen Fortschritte machen im Gebet und es ist eine Eigenleistung. Und plötzlich merke ich, ja, nur der Heilige Geist kann richtig beten in mir. Und das kann auch wieder zu einer neuen Orientierung führen und unter Umständen auch zu einem Gefühl des Scheiterns im eigenen Gebet. Und dann sagt der Katechismus nochmal, in jedem Fall stellt sich die Frage, wozu beten? Also wozu soll das Beten gut sein? Und dann immer wieder um Demut, Vertrauen und Ausdauer kämpfen.
Radio Horeb mit der Katechismus-Sendung. Heute unser Thema Einwände gegen das Gebet. Zu Gast bei uns ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Wir haben nun eine erste Hörerin, Frau Collett aus Aachen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, Frau Collett, Ihre Frage?
Pfarrer Rellstab, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht das alles gebetet gekriegt habe, was ich mir vorgenommen hatte. Zum Beispiel den Rosenkranz oder eine oder mehrere von den Tagzeiten oder auch persönliches Gebet oder Lesen in der Heiligen Schrift. Und dann denke ich, ja, ob Gott damit zufrieden ist. Das ist mal so ganz menschlich gefragt.
Ja, danke für Ihre Frage, Frau Collett. Ich ziehe Sie runter, denn die Leitung ist leider recht schlecht, aber Pfarrer Rellstab wird da auf Ihre Frage antworten, bitte.
Ja, Frau Collett, danke vielmals für diese gute Frage. Wir dürfen uns natürlich nicht einem Stress des Gebetes unterstellen. Man kann sich auch zu viel aufbürden. Man muss da immer wieder ein bisschen schauen. Das Gebet sollte ja in erster Linie eine Begegnung mit Gott werden. Und Gott, mit Gott sein. Und ein Ausruhen bei Gott. Und wenn man sich ganz viel vornimmt und das möchte ich noch machen und das möchte ich noch machen, dann setzt man sich unter einen gewaltigen Stress. Und dann kommt genau das, dass ich kann es nicht einhalten, weil eben schon Abend ist und ich bin zu müde und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich sage immer, man sollte vielleicht anstatt an einen ganzen Rosenkranz am Abend nur noch ein Gesetz beten, aber das vielleicht von ganzem Herzen. Und dann vor allem sollte man den ganzen Tag einteilen. Man soll nicht alles auf einmal noch versuchen, am Abend so quasi als Pflichtübung abzuhaken, sondern man sollte im ganzen Tag immer wieder ins Gebet gehen. Eben die Tagzeiten, das ist eine gute Möglichkeit im Sinne des kirchlichen Stundengebetes, morgen, Mittag, Abend und dann vielleicht noch um 9 Uhr oder um 3 Uhr am Nachmittag, solche Dinge. Wenn man es einrichten kann, ist das gut und sonst gibt es auch die Möglichkeit, einfach einmal ein Stoßgebet zu machen. Also grundsätzlich möchte ich Ihnen sagen, setzen Sie sich nicht unter Druck und bürden Sie sich nicht zu viel auf, aber versuchen Sie in jedem Gebet, egal ob es Rosenkranz ist, ob es persönliches Gebet ist, ob es Lesen in der Heiligen Schrift ist oder eben ein Tagzeitengebet, dass es eine echte Begegnung mit Gott wird. Und dann brauchen Sie kein schlechtes Gewissen zu haben, weil Sie dann ganz in Gott leben.
Frau Collett, beantwortet das Ihre Frage?
Ja, danke schön.
Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Herr Pfarrer Rellstab, das ist eine Frage, die wir auch auf Sendung hier recht oft hören. Was ist denn jetzt für mich, gerade auch wenn ich neu im Glauben bin, das rechte Maß, damit ich nicht gleich am Anfang so richtig diesen Kampf habe und ja einen Kampf, den ich nicht gewinnen kann, wenn ich jetzt am Tag gleich anfange, 3 Rosenkränze zu beten. Was ist da das richtige Maß?
Das kann man nicht, meine ich, nicht allgemein sagen. Das muss jeder ein bisschen für sich selber herausnehmen und erkennen. Da muss er selber seine Erfahrungen machen. Ich mag mich auch noch erinnern, als ich angefangen habe zu beten, da sind wir so Gebetbüchlein, kleine Gebetbüchlein, sehr wichtig gewesen. Und ich habe dann angefangen, das erste Gebet, habe ich gedacht, ja, ist noch ein zweites Gebet und noch ein drittes Gebet, bis das eigentlich das ganze Büchlein durch war. Und dann wusste ich, ein anderes Büchlein, das hat noch andere Gebete. Und da kam ich auch irgendwo in einen Stress. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich muss diese Gebetbüchlein auf die Seite legen, sonst kann ich nicht richtig beten. Es ist dann einfach, das kommt dann im nächsten Paragraphen, es ist dann einfach nur noch ein Herunter, ja, Raspeln dieser vorgegebenen Gebete, und es ist nicht wirklich eine ganz tiefe Begegnung mit Gott. Und ich habe sie dann auf der Seite gelassen und angefangen, auf freiere Art und Weise zu beten. Und das hat mir dann sehr viel mehr innere Zufriedenheit gegeben. Und so, glaube ich, kann sich das Gebet schon auch immer wieder verändern. Und jeder muss halt selber sagen, was für ihn jetzt wichtig ist. Klar, gewisse Konsequenz und gewisse Zeiten, das sagt der Katechismus auch, muss man sich herausnehmen und man muss beten wollen. Man muss sich wirklich diese Zeit reservieren. Wie viel es ist, das muss jeder selber wissen. Das kann 5 Minuten sein, für einen sind 5 Minuten schon sehr viel, für einen ist eine Stunde noch zu wenig. Das muss jeder selber für sich ganz persönlich entdecken. Aber am besten ist es halt auch, wenn man zum Beispiel in der Kirche vor dem Allerheiligsten betet, und dann weiß man, ich bin jetzt da und hier bete ich. Oder ein Rosenkranz, ich meine jetzt auch, kann man sehr gut unterwegs beten. Natürlich sicher nicht in der gleichen Konzentriertheit, aber es zeigt dann doch, ich bin auch mitten in der Großstadt, mitten im Verkehr mit Gott verbunden. Ich löse mich nicht aus dieser Gemeinschaft mit ihm. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir versuchen, immer mehr ganz mit ihm verbunden zu sein bei allem, was wir machen. Ob wir essen oder trinken oder etwas anderes tut, sagt der heilige Paulus, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Also in diesem Sinne kann alle Arbeit kann alles dazu dienen, dass man mit Gott verbunden ist. Und dann wird alles irgendwo auch aus ihm herausgemacht, zu seiner größeren Ehre. Und dann braucht man nicht mehr genau abzuwägen, sind es so viele Minuten oder sind es so viele Minuten. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet. Es ist eine schwierige Frage und eben sehr individuell zu beantworten.
Es gibt also keine allgemeinen Richtlinien, und ein paar Erfahrungsschätze haben Sie uns ja mitgeteilt, wie man das vielleicht angehen könnte, ja. Als nächstes hat uns Herr Gerrer erreicht. Grüß Gott.
Nein, Frau Gerrer.
Frau Gerrer, Entschuldigung, habe ich mich jetzt verhört.
Macht nichts. Ich rufe aus Landau an.
Ja.
Und zwar hat mir das, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden mit dem fernöstlichen Meditationen.
Mhm.
Und zwar würde man denen ja dann Böses unterstellen. Sie würden sich aufmachen für den Teufel. Und ich habe irgendwo so das Gefühl, nur weil man das nicht kennt, hat man Angst davor. Genauso wie es ja früher eben auch die Hexen verbrannt haben oder sonstiges in unserer Kirche passiert ist. Was man nicht kennt, hat man Angst davor. Mhm. Das wird man gleich das Böse. Und ich meine, wenn ich bete, dann muss ich mir auch erst leer machen vor Gott. Ich muss mich reinigen, also vor ihm aufmachen, ihm alles geben. Also so mache ich. Ich gebe mein Herz, meine Gedanken, meinen Verstand, damit er füllen kann.
Mhm.
Und anders sehe ich diese Meditationsmöglichkeit auch nicht. Ich kennen Sie von guten Bekannten, die aber wirklich nichts Böses tun.
Herr Pfarrer Rellstab, haben wir da nur Angst vor Unbekanntem, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Yoga ist nichts für Katholiken?
Also es geht nicht darum, dass man dann Böses tut dabei, sondern man öffnet sich unter Umständen Mächten, die man gar nicht will. Das ist das Problem dabei. Das ist nicht unbedingt immer so, aber wenn man sich einfach leer macht, grundsätzlich leer, oder? Dann kann ja alles hineinfließen.
Ja.
Da kann genauso gut Gott hineinkommen, aber es kann genauso gut die Finsternis hineinkommen. Und das ist ein bisschen das Gefährliche bei dieser Technik, sich leer zu machen. Man soll sich eben nicht leer machen, sondern man soll sich füllen, und zwar mit Gott, mit dem dreifaltigen Gott, mit den Tugenden Gottes, mit den Gnaden Gottes. Das ist das Entscheidende. Also soll das Gebet egal welche Technik man jetzt anwendet, wirklich auf den dreifaltigen Gott ausgerichtet werden. Und dann ist es im Grunde genommen ein gutes Gebet. Ob es jetzt diese Bewegung, diese Haltung braucht, also mir ist es dabei sicher sehr unbequem, ich könnte das gar nicht. Ich kniee lieber in der Kirche nieder, das ist mir viel wohler, das ist meine Haltung. Aber ob es jetzt, das muss halt auch jeder andere ein bisschen sehen. Also das wollte ich eigentlich sagen. Ist nicht, dass dann diese Menschen vom Teufel besessen sind oder so, aber es kann unter Umständen dann wirklich eine Präsenz des Negativen hineinkommen und die kann dann langsam einem halt immer weiter weg von Gott führen. Dass also die Technik des Gebetes nicht zu dem führt, was man will, nämlich stärker verbunden sein mit Gott, also stärker im Glauben verwurzelt zu sein, weil das Gebet führt ja also auch immer wieder zum Gehorsam gegenüber den 10 Geboten Gottes. Und da kann man sehr gut unterscheiden und sehr gut erkennen, was für eine Macht in mir ist. Wenn das Gebet, auch das Fernöstliche, diese Methoden mich dazu führen, dass ich vermehrt in der Kirche mit Gott gemäß den 10 Geboten, auch mit der Heiligen Messe am Sonntag lebe, dann ist es durchaus gut, dann mache ich nichts falsch. Aber wenn es mich davor abführt und quasi eben, dann kann es auch ins Esoterische gehen, in eine größere Macht, irgendwie so eine undefinierte Gottheit, eine Energie, und mit der fühle ich mich, und dann stimmt es aber nicht mehr. Dann sind wir nicht mehr auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit Ihre Frage ein bisschen beantworten konnte.
Ja, also ich verstehe das von Ihrer Seite her. Also ganz gut, und auch von also ich mache es ja auch nicht anders. Ich lasse mich füllen vom Heiligen Geist.
Das
wenn
ist
ich
gut.
Leer bin, also dann bitte ich Gott, dass er mich einfach füllt und dass er mich schützt durch den Heiligen Geist, damit nichts anderes hineinkommt. Aber deswegen brauche ich ja nicht Angst zu haben vor anderen, weil also für mich ist das eine Diskriminierung aller anderen, die nicht den christlichen Glauben praktizieren, die aber trotzdem auch gute Menschen sind und sich auch im Innern bewegen und auf Gott hin bewegen.
Ja, das ist unbestritten. Wir haben jetzt geredet von quasi im christlichen Glauben, wo man solche Elemente aus den fernöstlichen Meditationen hineinnimmt. Aber da müsste man eine eigene Sendung machen, ja, und da müsste man darüber ausführen.
Das würde jetzt mich überhaupt nicht stören, weil ich hab sehr viele Bekannte, also die, wo mir einfach auch geholfen haben, also in der Meditation. Und ich finde nicht, dass das jetzt unbedingt verkehrt ist, wenn man auch in ein christliches Haus geht und die Yoga betreiben oder die Kunst der Yoga mit christlichen Elementen füllen.
Hierzu vielleicht ein kleiner Impuls. Wir hatten vor einiger Zeit Pater Joseph Valland hier auf Sendung. Pater Valland war lange Zeit Buddhist und war auch in einem Ashram, ein höherer Meditationsleiter, und ist dann wieder zum Christentum konvertiert. Und der hat einige Dinge erzählt, die so diesem normalen Verständnis von Yoga so widersprechen. Er hat zum Beispiel seinen Yogi gefragt, wie das denn ist, wenn ein Christ eine buddhistische Meditationshaltung einnimmt. Ist das in Ordnung für den Yogi? Also sozusagen beleidigt er damit den anderen Glauben? Dann hat der Yogi gesagt, nein, das Yoga verändert dann den Christen. Denn jede dieser Haltungen ist Symbol für eine Gottheit, und jede dieser Haltungen ist so dann auch eine Anbetung dieser Gottheit. Also das Yoga ist schon etwas, was in eine Tiefe hineingeht, die wir nicht ganz erfassen können. Und heute ist es eben sehr oft so, dass das in einer Art Wellness betrieben wird und in einer Art, probieren wir es halt einfach mal aus, ob es uns zu Gott führt, und dass man sich da vorher eben genau damit beschäftigen sollte. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben vorhin gesagt, man kennt es nicht, deshalb hat man Angst davor. Es ist oft meiner Ansicht nach eher das Umgekehrte der Fall. Man kennt es nicht, also probiert man es mal aus. Wenn man sich genauer mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man schnell, welche geistigen Dimensionen da aufgestoßen werden, die man vielleicht dann doch etwas vorsichtiger betrachten sollte.
Also das gebe ich Ihnen zu. Und für mich ist eigentlich auch die Priorität, was mir wegführt vom Glauben. Das hat der Herr Pfarrer, ich weiß den Namen nicht mehr, vorhin gesagt, alles, was mich wegbringt vom Glauben, kann nicht gut sein. Mhm. Und da muss man schon vorsichtig sein. Also ich gehe für mich da schon vorsichtig um alles, was mich einfach wegbringt, was mir auch dann traurig macht, wo ich Wissensstrecke habe, da muss ich mich schon erst hinterfragen, was mache ich? Das ist bei, läuft bei mir verkehrt. Also ja. Das möchte ich schon ganz offen haben. Ja. Aber Dankeschön.
Bitte schön, Frau Gerra. Ja. Ein guter Impuls, der sicher auch viele bewegt.
Danke.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Dankeschön.
Ja, zu diesem Punkt darf ich vielleicht auch gleich diese Buchempfehlung geben. Pater Joseph Verland hat ein Buch geschrieben, das heißt Vom Ashram ins Kloster. Wen das interessiert, der kann das bestellen. Ich werde die entsprechende Information beim Hörerservice hinterlegen, wenn Sie sich näher mit dem Thema beschäftigen wollen, Yoga und Christentum, inwiefern das vereinbar ist. Pfarrer Elstab, wir sind ziemlich am Ende der Sendung inzwischen angekommen. Wenn Sie vielleicht noch einmal zusammenfassen, was wir heute gehört haben und uns dann vielleicht noch in ein abschließendes Gebet führen.
Ja, wir haben heute ein bisschen den Kampf des Gebetes angeschaut. Es gibt viele Gründe, warum wir kämpfen müssen im Gebet. Auf der einen Seite müssen wir gegen falsche Auffassungen, die über das Gebet im Umlauf sind, kämpfen. Dann müssen wir auch gegenüber Geisteshaltungen dieser Welt kämpfen, die das Gebet schlecht machen wollen, die das Gebet als etwas Nutzloses, als etwas Falsches anschauen. Und schließlich müssen wir natürlich auch kämpfen gegen unsere eigenen Erfahrungen im Gebet, und zwar im Sinne des Scheiterns. Dass wir immer wieder das Gefühl haben, unser Gebet nützt nichts, es bringt nicht, man erhält nicht, was man erbittet. Man ist enttäuscht und solche Dinge. Das sind so Erfahrungen, gegen die man immer wieder kämpfen muss. Und der Katechismus lädt uns ein, nie die Demut zu verlieren, immer das Vertrauen zu bewahren und immer mit Ausdauer weiter zu beten. Es geht dann weiter mit anderen konkreten Schwierigkeiten beim Beten, wie eben Zerstreuungen zum Beispiel, oder die Wachsamkeit oder auch die Trockenheit kommt noch einmal, Versuchungen im Gebet, solche Dinge, aber das werden wir dann das nächste Mal erfahren. So möchte ich zum Schluss mit Ihnen ein Gebet beten, das mir sehr, sehr nahe ist und das man auch oft einfach so über die Lippen spricht, über Lippen gehen lässt, wobei man viel zu wenig daran denkt, was man eigentlich sagt. Das ist das Bruder-Klausen-Gebet. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen. Und so möge Sie der allmächtige Gott segnen und Ihnen alle Gnaden schenken, die Sie brauchen, Sie begleiten auf Ihrem geistlichen Weg, Sie stärken im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und seinen Beistand, für Ihre Gesundheit sorgen, Sie schützen vor allen Mächten der Finsternis, Sie führen in eine immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und Sie bewahren fürs ewige Leben. Der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind bei Radio Horeb. Mein Name ist André Stiefenhofer.